Okay, 1. Mose, Kapitel 12. Wir wollen heute die Geschichte Abrahams beginnen. Oder Abram, eigentlich hieß er damals noch. Abram heißt, mein Vater ist erhaben. Und später hat Gott ihn umgetauft in Abraham, was so viel heißt wie Vater einer Menge. Wofür oder für was war Abraham bekannt?
Wahrscheinlich am meisten ist er der Markt.
Okay, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Ja, Vater Abraham hat viele Kinder.
Ja. Vater des Glaubens.
Genau, Vater des Glaubens, darauf wollte ich hinaus. Vater derer, die Gott glauben, die durch Glauben an Jesus Christus gerettet sind und gerechtfertigt sind vor Gott. In Galater 3 lesen wir davon, da heißt es, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne und Töchter natürlich auch. Und wir wollen so diese nächsten Wochen jetzt über das Leben im Glauben sprechen. Und die ersten Glaubensschritte, die Abraham getan hat, und es ist ja ein Lernprozess im Gottvertrauen zu leben, statt im Selbstvertrauen, aus eigener Kraft, aus eigener Weisheit, aus meinen eigenen irdischen Ressourcen. Und wir werden sehen, dem Abraham ist es wie auch uns anfangs nicht ganz leicht gefallen, so zu leben. Und wir werden das sehen, sein Glaubensleben ist nicht von Anfang an gleich so perfekt optimal gelaufen. Haben wir letztes Mal eigentlich schon ein bisschen gesehen, werden wir nächstes Mal auch noch sehen. Abraham war weit davon entfernt, perfekt zu sein. Wir werden ein paar Schnitzer von ihm sehen. Sein Glaube wurde geprüft, sein Glaube wurde geläutert. Er ist gewachsen in der Freundschaft mit Gott. Er wurde ein Freund Gottes genannt. Und je besser er ihn kennenlernte, desto mehr konnte er ihm auch vertrauen. Weil er immer mehr erlebt hat, wie treu Gott ist. Wie vertrauenswürdig Gott ist. Dass Gott immer absolut seine Verheißungen hält, sein Wort hält, weil er gelernt hat, dass Gott gut ist, dass Gott gnädig ist. Und das ist auch dieser Prozess in unserem Glaubensweg, in dem wir unterwegs sind mit ihm. Und ich bin beeindruckt von diesen ersten Kapiteln hier über Abrahams Leben mit Gott, über Gottes große Gnade und über Gottes große Geduld mit Abraham. Wir haben einen wunderbaren Gott, oder?
Halleluja.
Gott ist ein Vater. Er ist nicht irgendwie so ein gnadenloser Perfektionist, irgendwie so ein, weiß nicht, sadistischer Polizist, der nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst, um dich dann bestrafen zu können. Nee, er ist ein Vater. Und wenn unsere Kinder das Laufen lernen, wenn sie versuchen, die ersten Schritte zu machen in ihrem Leben, dann machen wir Eltern sie hoffentlich nicht zur Sau, jedes Mal, wenn sie hinfallen. Das überrascht uns gar nicht. Wir wissen, es ist ein Lernprozess. Und wir kennen das Herz unseres Kindes, dass es eigentlich laufen lernen will. Und deswegen ermutigen wir sie und loben sie, wenn sie einen Schritt schaffen. Und wir haben viel Geduld mit ihnen und Gnade und geben ihnen Unterstützung. Und so ist unser Gott. Und ich hoffe, das ist auch dein Bild von ihm. Aber natürlich sollen wir und wollen wir auch laufen lernen. Ist okay, wenn ein Einjähriger so stolpernd durchs Leben geht und fallend durchs Leben geht, aber wenn es bei einem 20, 40, 60-Jährigen noch immer so ist, dann ist irgendwas faul, oder? Und bis wir zum Kapitel 22 kommen, hat Abraham laufen gelernt. Da war er bereit, seine Reifeprüfung abzulegen. Als Gott ihn bittet, seinen einzigen Sohn Isaak auf den Altar zu legen. Schwierigste, was du dir vorstellen kannst. Menschlich gesehen, als Vater, aber Isaak war auch der Träger von Gottes Verheißung an Abraham. Alles, was Gott dem Abraham verheißen hat, war sozusagen Fleisch geworden in seinem Sohn Isaak. Und Gott wird Abraham da im Kapitel 22 bitten, alles auf eine Karte zu setzen. Und er hat erwartet, dass er ihm gehorcht und dass er ihm vertraut. Auch wenn es keinen Sinn macht vielleicht für ihn. auch wenn es unheimlich wehtut, auch wenn es alles kostet, wenn es alles verlangt. Abraham, wir gehen jetzt schon viele Jahre miteinander. Du kennst mich. Ich will es noch einmal wissen. Oder vielleicht besser, ich will, dass du es noch einmal weißt, weil Gott kennt unser Herz. Bin ich dir mehr wert als alles andere? Bin ich dir das Liebste in der Welt? Bist du bereit, alles, wirklich alles zu verlieren, um mir gehorsam zu sein? Deinen Sohn, deine Zukunft, dein Wohlbefinden, deine Berufung, deine Segnungen, deine Verheißungen. Abraham, bin ich wirklich dein Herr und dein Gott? Darf ich das sein in deinem Leben? Willst du mir vertrauen? Egal was. Bist du bereit, alles auf eine Karte zu setzen? Entweder Gott ist Gott und er ist vertrauenswürdig und er ist allmächtig und ist der, der behauptet hat zu sein, oder ich bin tot. Ich bin bankrott, ich bin der absolute Loser. Mein Leben hängt an Gott allein. Ich gehe auf diesem Drahtseil des Glaubens ohne Netz. Ohne diese eigenen Sicherheitsnetze, die wir oft so gerne spannen. Ohne ein Backup, ohne einen Plan B, ohne Alternative. Gott, du bist mein Netz, Gott, du bist meine Sicherheit, du bist mein Retter, du bist mein Glück, du bist mein Leben. Entweder du oder gar nichts. Ich kann nicht, ich will nicht ohne dich leben. Und so gebe ich mich dir hin. Ganz. Und das will Gott von uns. Gott will dich. Gott will dich ganz. Ohne irgendetwas, ohne irgendeinen Bereich deines Lebens zurückzuhalten. Ohne dass irgend so ein Bereich von ihm autonom ist und so sein eigenes Leben entwickelt. Gott will uns ganz. Das ist das erste Gebot, oder? Dass wir ihn lieben mit unserem ganzen Herzen und unserer ganzen Seele, unserer ganzen Psyche, unserem ganzen Denken, unserer ganzen Willenskraft. Jesus hat es so formuliert, er hat gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf, täglich, richte sich selbst täglich hin, übersetzt, und folge mir nach. Das ist Leben im Glauben. Das ist unsere Berufung. Das ist, worüber wir hier sprechen. Und das ist nichts für Weicheier. Das bedeutet Opfer, täglich. Aufopferung. Mich, meinen Willen, meinen Ego-Trip, meine Bequemlichkeit aufzuopfern für ihn und für meine Mitmenschen. Und nicht umgekehrt, dass wir Gottes Willen oder meine Mitmenschen für mich aufopfern. Das ist die Alternative. Ne? Jeder Mensch bringt Opfer. Entweder opfert er sich selbst auf oder opfert andere auf dem Altar seines Ego-Trips. Und letztendlich auch Gottes Ehre und Gottes Willen. Und Gott gibt uns immer wieder Gelegenheiten, unser Herz zu prüfen. Geht es um mich oder geht es um dich? Und das ist dieser Altar in unserem Leben. Und das können ganz banale Dinge sein. Bist du gewillt, deine geliebte Seifenoper aufzugeben, um Zeit mit mir zu verbringen? Deine Lieblingsserie, um vielleicht einen Dienst zu tun an deinen Mitmenschen? Bist du gewillt, den Urlaub aufzugeben für einen Missionseinsatz? Deine Karriere, deinen Job aufzugeben für einen Dienst im Reich Gottes oder vielleicht an deinen eigenen Kindern? Weihnachtsgeld in die Mission zu investieren, Missionsunterstützung eines Missionars oder ein Waisenhausprojekt, statt dir diesen neuen iPad zu kaufen, den du so gern hättest. Eine Beziehung aufzugeben, die Gott nicht ehrt, die dich zurückhält. Vielleicht auch umgekehrt, eine Ehe weiterzuführen zu seiner Ehre, obwohl du dich nicht danach fühlst. Können ganz viele Dinge sein, tausend verschiedene Dinge. sehr persönlich. Hast du schon erlebt in deinem Leben, dass Gott so einen Altar aufbaut? Sag, wie sieht's aus? Bist du gewillt? Ich hoffe, dass wenn du mit ihm gehst, wirst du das immer wieder erleben. Und sieh, der Glaube, Nachfolge ist was sehr Konkretes, was sehr Praktisches. Es ist nicht nur irgendwie so ein theoretisches, abstraktes, theologisches Konzept, irgend so ein theoretisches Zustimmen zu irgendwelchen Glaubenssätzen. Nee, es geht um Beziehung. Es geht um dich als Person. Es hat was mit deinem Leben zu tun. Sieht, was Jakobus schreibt über Abraham in Jakobus 2, Vers 21. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. War kein theoretischer Glaube, war sehr praktisch, war sehr anfassbar, hier seinen Sohn zu nehmen und auf den Altar zu legen. Es war Abrahams reife Prüfung. Abraham, bist du gewillt, deinen Sohn, deine Zukunft auf den Altar zu legen? Zu Petrus hat Jesus gesagt, Petrus, liebst du mich mehr als diese? Für Paulus war es vielleicht nach seiner Bekehrung. Da lesen wir, dass Gott dem Paulus alles gezeigt hat, was er für seinen Namen wird leiden müssen. Und wir wissen, es war eine ganze Menge. Okay, das ist der Deal, Paulus. Wie sieht's aus? Bist du mein Mann? Bist du gewillt? Wirst du gehen? Und dann sandte er ihn zu den Heiden und nicht zu den Juden, wo er so gerne hingehen wollte. Wie sieht's aus? Bist du bereit? Aber in all dem hat der Paulus Jesus kennengelernt, in der Gemeinschaft seiner Leiden, wie er schreibt. Und er hat gelernt, wie er auch gesagt hat, das Leben ist für mich Christus. Und er hat gesagt, hey, im Vergleich dazu, ihn zu kennen, ist alles andere ein Haufen Dreck. Wörtlich, aber das schreibt er nicht in der Bibel, deswegen steht es ein bisschen anders da. Jesus hat gesagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wer sich für mich aufopfert, wer sich selbst stirbt und mir nachfolgt, der wird es gewinnen oder der wird es finden. Und das ist der Deal. Je mehr wir entleert sind von uns selbst, von unserer Eigenliebe, von unserer Liebe für diese Welt, desto mehr Raum haben wir für ihn in unserem Herzen. Und Leute, wir werden ihn und sein Leben viel besser mögen als uns selbst und unser eigenes Leben. Das weiß ich aus Erfahrung. Und das ist übrigens, was es bedeutet, mit Heiligem Geist erfüllt zu sein. Dass er mein Herz, dass er mein Leben einnehmen darf. Und es ist herrlich, wenn er das tut. Und ich hoffe, auch das habt ihr ein Stück weit zumindest erlebt. Ich meine, ab und zu trifft man Geschwister, bei denen man das Gefühl hat, dass man mit Jesus persönlich zusammensetzt. Das ist wunderbar. Sie sind so erfüllt von ihm, von seiner Liebe, von seiner Güte, von seiner Freundlichkeit, von seiner Barmherzigkeit. Sprechen so heilende Worte, sind so voller Freude. Und das ist das Ziel. Er ist das Ziel, Jesus ist das Ziel. Und wir sehen den Stephanus strahlen, als er für seine Mörder betet, die ihn gerade steinigen. Und wir sehen oder wir lesen über den Hohen Rat, die über die Apostel sagen, diese sind mit Jesus gewesen. So möchte ich gerne sein. So einen Eindruck möchte ich gerne auf Menschen machen. Aber gut, heute reden wir nicht von Reifeprüfungen, wir fangen am Anfang an. Wir sind in der G-Schule, zu Beginn von Abrahams Glaubensleben mit Gott. Und wir beginnen heute mit der Berufung Abrahams, mit Gottes Verheißung an Abraham. Lass uns die ersten drei Verse lesen hier. 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, alle Menschen. Also wir können es zusammenfassen. Gott sagt zu Abraham: Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das ist auch Gottes Herz für dich und für mich. Das ist sein Auftrag für uns. Und ich weiß nicht, wie geht es dir, wenn du diese Worte hörst? Trifft dich das auch? Dass Gott sagt: Ich will dich segnen? Wow! Der heilige, reine Gott, die liebevollste, allmächtige, wunderbarste Person im ganzen Universum, dein Schöpfer, will dich segnen? Wow! Wirklich? Warum? Weil ich dich liebe, wird Gott sagen. Wirklich, warum? Einfach, weil ich der bin, der ich bin. Die Liebe in Person. Und wir nennen das Gnade. Wir nennen das unverdiente Gunst. Und so ist unser Gott. Unser Gott ist ein gnädiger Gott. Unser Gott ist ein Beschenker. Englisch würde man vielleicht sagen, ein Sugar Daddy. Unser Gott liebt es, uns zu segnen. Er liebt uns und er will uns beschenken. Und ein Stück weit kann ich das nachfühlen, weil das ist mein Herz für meine Kinder. Es macht mir Freude, sie zu beschenken und ihr Strahlen zu sehen, wenn sie, wow, das ist cool. Oder wenn sie auf deine Liebe reagieren und du merkst, wow, das ist so schön. Aber habe ich das verdient? Hast du das verdient? Nein, ist Gnade. Ist, weil Jesus es für uns verdient hat. Nicht wegen uns, sondern trotz uns segnet Gott uns eigentlich. Und das ist das Erste, was wir hier im Leben von Abraham sehen können. Der erste Punkt ist, Abraham war eigentlich kein besonders würdiger oder heiliger oder charakterstarker Kerl. Haben wir vorher gesehen und werden wir nachher noch sehen. Ich meine, einfach wenn wir weiterlesen hier im Kapitel. Ist gewillt, seine Frau hier an den Harem von Pharao zu leasen sozusagen, damit es ihm nicht an den Kragen geht oder so. Ne? Also, ich meine, Frauen, versetzt euch mal rein. Was für ein furchtbarer Typ. Aber trotzdem hat Gott ihn erwählt und gesegnet. Und Abraham kam aus der Stadt Ur, der Stadt der Chaldäer, Babylonier. Und über die haben wir letzte Woche gelesen, wie Babylon begonnen hat. Babylon war dieses Wohlan, lasst uns. Und wir wollen Land. Wir wollen uns einen Namen machen. Also genau das Gegenteil von dem Glaubensweg mit Gott. Und Abrahams Familie, die waren Götzendiener. In Josua 24 lesen wir Vers 2: Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels: Jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams, und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Waren Götzendiener. Und noch Jahre später hat Rahel, die Enkeltochter von Nahor, den Hausgötzen gestohlen, als sie mit Jakob aus Haran ausgezogen ist. Waren Götzendiener. Und Leute, wir alle, wir waren Götzendiener, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Wir haben für irgendjemanden oder irgendetwas anderes gelebt als ihn, als für Gott. Das ist Götzendienst. Und weiß nicht, vielleicht bist du ja noch heute in diesem Stadium. Und Abraham lebte in Ur, das war eine hochentwickelte Kultur. Da gab es Ausgrabungen, die hatten Bäder, die hatten Wissenschaft, die hatten Arztpraxen. War richtig cool dort. Und Abraham war ein wohlhabender Mensch. Im Kapitel 14 werden wir sehen, dass er 318 wehrfähige Männer aufstellen konnte, die ihm dienten. Also er war ein Scheich, er war der Scheich eines großen Haushalts. Und wir wissen, er hatte eine außergewöhnlich schöne Frau. Ich meine, die war schon ziemlich alt und noch immer so heiß, dass der Pharao und Abimelech und alle möglichen sie haben wollten. Hatte alles, was seine Welt anzubieten hatte. Und ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung, aber dass es ohne Gott nichts bringt. Denn ich hatte auch so alles, was die Welt anzubieten hat und war trotzdem leer und hungrig in meinem Herzen. Wir sind für Beziehung mit Gott geschaffen, für Beziehung mit unserem Schöpfer. Und das materielle Zeug hier und irdische Beziehungen werden uns nie wirklich glücklich machen. Auch nicht Religiosität. Abraham war auch religiös. Eigentlich hatte Abraham nur ein Problem. Das war, dass seine wunderschöne Frau unfruchtbar war. Und das war wirklich ein Problem damals. War eine große Schande. Hat bedeutet, dass er keinen Erben hatte. Dass sein Name, seine Familie keinen Fortbestand haben wird. Und eigentlich haben die Menschen damals gedacht, du bist verflucht von den Göttern, wenn du keine Kinder haben konntest. Also warum wählte Gott Abraham? Einfach aus Gnade. Warum hat Gott dich und mich erwählt? Einfach aus Gnade. Nicht wegen uns, sondern trotz uns. Also erstens sehen wir Gottes Gnadenwirken mit Abraham und er begegnet ihm, er offenbart sich ihm, wie auch immer er das getan hat, in der Vision oder durch einen Propheten, durch ein prophetisches Wort, seinem Wort, durch einen Freund, durch ein Traktat, durch eine christliche Fernsehsendung. Ich meine, Gott hat so viele verschiedene Arten, uns anzusprechen. Gott begegnet Abraham und als zweites sehen wir jetzt seinen Ruf und im Prinzip war es, der Ruf, Gott zu vertrauen und Gott zu folgen. Und irgendwann ist jeder von uns mit einer Entscheidung konfrontiert. Was mache ich mit Gott? Was mache ich mit Jesus? Wie will ich meine Beziehung mit ihm definieren? Und seht ihr, der Ruf an Abraham war zuerst mal ein Ruf hinaus. Hinaus aus dem, hey, wir wollen groß sein Land. Hinaus aus der Götzen. Dienerischen Familie, aber zweitens war es auch ein Ruf hinein, hinein ins verheißene Land. Und so ist es auch in unserem Leben, in unserer Nachfolge. Gott ruft uns hinaus aus unserer Selbstgenügsamkeit, aus unserem Selbstvertrauen, aus dem Götzendienst, aus gewissen Beziehungen, aus sündigen Lebensstilen, aus Materialismus und er ruft uns hinein in eine Beziehung mit sich selbst, in die Nachfolge, in die Pilgerschaft, in ein verheißenes Land, in das Reich Gottes. Epheser lernen wir, dass Gott im Voraus gute Werke für uns bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Er ruft uns hinaus in ein neues Leben, in neue Berufungen. Und wenn immer Gott uns von etwas hinausruft, dann ruft er uns zu etwas. Es ist wichtig zu sehen, er tut es, weil er uns segnen will, weil er was Besseres für uns hat. Seht ihr im Vers 2, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Aber als drittes sehen wir, dieser Ruf Gottes erfordert einen Glaubensschritt, einen Vertrauensschritt, einen Gehorsamsschritt. Gott hat das verheißene Land nicht zu Abraham gebracht. Nee, der musste aufstehen und ins verheißene Land gehen. Das heißt, er konnte das verheißene Land erstmal nicht sehen. Er konnte es eigentlich lange nicht sehen. Und er konnte auch seine Nachkommen nicht sehen, von denen Gott hier sprach, es schien unmöglich. Abraham war 75 zu dem Zeitpunkt und seine Frau war unfruchtbar. Und die haben wahrscheinlich schon so um die 60 Jahre lang probiert, ein Kind zu bekommen. Hat nicht geklappt. Und jetzt war eh schon alles vorbei. Weit nach den Wechseljahren. Also ein Glaubensschritt. 2. Korinther 5, Vers 7. Wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Das heißt durch Glauben, durch Vertrauen auf Gottes Wort, auf seine Verheißungen, die wir erstmal nicht sehen. Und unser Fleisch hasst es, oder? Ich von mir aus möchte gern sagen, okay Gott, gib mir deinen ganzen Plan, versorge mich mit allen Ressourcen, die nötig sind und dann stehe ich auf und steige raus aus dem Bett.
Ja.
Oder? Geht's dir auch so?
Ja.
Wir lieben Sicherheit. Das heißt Sicherheit in andere Dinge als Gott, in anfassbare Dinge. Wir lieben es, selbst die Kontrolle zu haben. Aber Leben im Glauben ist genau umgekehrt. Was sagt Gott? Gott sagt, steh auf, steig raus aus dem Bett, mach einen Schritt im Glauben zuerst, mach zuerst den ersten Schritt und dann während du gehst und gehorsam bist und unterwegs bist, werde ich dich leiten und werde ich dich versorgen mit allem, was du brauchst. Und wenn du nicht aus deinem Bett steigst, dann wirst du diese Verheißungen nie erfüllt sehen. So ist es, Leben im Glauben. Als Gott mich nach Grünstadt gerufen hat, hatte ich keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich habe erstmal auf der Luftmatratze geschlafen im Wohnzimmer vom Pastor. Keinen Plan, wie das funktionieren soll. Als ich geheiratet habe, ein Glaubensschritt. Heiraten ist ein Glaubensschritt. Unsere Verlobungszeit lief nicht so glatt rosarot irgendwie. Wir sind irgendwann an einen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, also entweder wir lassen es oder wir heiraten. Und dann haben wir einen Glaubensschritt gemacht und dann war es gut. Und ich wusste natürlich nicht, ob es für die Jenny hier funktionieren wird, in Deutschland und so weiter und so fort. Ein Glaubensschritt. Jedes Mal, wenn wir rausgehen zum Evangelisieren auf die Straße, meistens fühle ich mich nicht danach. Aber ich muss erst einen Schritt machen und dann trifft uns Gott dort und füllt unser Herz mit Freude und Liebe für die Menschen, gibt uns Worte, die wir sagen können. Wir machen tolle Erfahrungen, wie Gott uns gebraucht. Aber erstmal muss ich meinen Schweinehund überwinden und einen Schritt machen. Als wir gebetet haben, ob wir das neue Gebäude hier, dieses Angebot annehmen sollen oder nicht. Und wir uns als Älteste dafür entschieden hatten, hatten wir gerade mal 2000 Euro am Konto. Nicht wirklich gewusst, wie es funktionieren soll. Morgen werden wir zum ersten Mal mit zwei anderen Familien Kindergarten im Wald machen. Und wir haben noch nicht einen Durchblick, wie es werden wird und ob es funktionieren wird. Und wie es so ist, haben ganz viele gesagt, als wir die Idee anfangs vorgestellt haben, ja, das wird nie funktionieren. Wie es so ist. Aber wir haben schon einige spannende Dinge erlebt in dem Bereich. Bin schon mal gespannt. Aber so ist unser Leben mit Jesus. Ob du es magst oder nicht, Nachfolge besteht aus Glaubensschritten. Auf Laufen auf dem Eis und hoffen, dass es trägt. Dass er trägt. Das ist Leben im Glauben. Und das macht das Leben mit Jesus echt zu einem Abenteuer. Ich meine, wir hätten gerne beides, oder? Wir hätten gerne Abenteuer, spannende Gotteserfahrungen, Unsicherheit, sprich alles unter unserer eigenen Kontrolle. Und das geht aber nicht. Man muss sich für eins entscheiden, geht nicht beides. Wenn du alles unter Kontrolle hast und dann einfach so wie ein Buchhalter deine Punkte abarbeitest, es wird nicht besonders spannend sein. Wird keine große Überraschung sein. Ich weiß nicht, ob irgend so ein Buchhalter oder, keine Ahnung, ich verwende das nur als Bild, aber so, wenn du deine eigene Liste, wo du alles im Trockenen hast, wenn du das abarbeitest, ob du dann nachher sagen kannst, wow, das war jetzt echt ein Abenteuer. Wahrscheinlich nicht. Es geht nicht beides. Okay? Entweder du willst Abenteuer mit Gott erleben, da musst du im Glauben leben und Glaubensschritte machen? Oder du willst alles im Trockenen haben? Naja, dann wird es halt ziemlich langweilig sein, dein Leben mit Gott. Geht nicht beides. Und bitte, wenn wir über Leben im Glauben und über Glaubensschritte reden, dann sprechen wir nicht davon, dass wir einfach irgendwie willkürlich irgendwelche abgefahrenen Schritte machen. Nee, wir suchen zuerst Gottes Willen. Ja, 90% in seinem Wort offenbart. Oder wir haben konkrete Eindrücke von Gott. Und wir sehen da ganz konkrete Aufforderungen und Verheißungen. Und dann machen wir Schritte im Vertrauen darauf. Also zum Beispiel, der Engel kam zu Maria, zur Mutter Jesu, und sagte: Grüße seist du, Maria. Katholiken kennen das noch, gell? Herr hat dich auserwählt. Siehe, du wirst schwanger werden, wirst einen Sohn gebären. Messias, Sohn Gottes. Verheißung. Maria hat gesagt: Wie soll das geschehen? Ich habe keinen Mann ohne fremde Hilfe. Wie soll das geschehen? Aber Maria hat sich zur Verfügung gestellt. Sie wusste nicht, wie es sein kann, aber sie hat sich zur Verfügung gestellt. Sie hat gesagt: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Oder Jesus kam zu Petrus, hat gesagt: Hey, Petrus, fahr noch mal raus auf den See und wirf deine Netze aus. Aber Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und haben nichts gefangen. Ziemlich peinlich für einen Fischer. Nachts war die Zeit zum Fischen. Das macht überhaupt keinen Sinn, noch mal rauszufahren, jetzt untertags zur Mittagszeit. Kollegen werden mich auslachen, wenn ich das mache. Aber Jesus, auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Herr sprach zu Philippus: Geh hier von Samaria, von der großen Erweckung weg, geh in die Wüste. Auf diese Straße, die zwischen Jerusalem und Gaza liegt. Okay. Philippus ging und dann hat er diesen Wagen gesehen, diese Kutsche, und der Herr sprach zu ihm: Tritt herzu. Als die Ältesten in Antiochien den Herrn angebetet haben, den Herrn gesucht haben, hat der Herr gesprochen, wahrscheinlich ein prophetisches Wort, und hat gesagt: Sondert mir den Paulus und den Barnabas aus für das, zu dem Werk, für das ich sie berufen habe. Und sie sind ausgezogen auf die erste Missionsreise. Also das ist Leben im Glauben. Der Herr spricht zu dir. Wort. Vielleicht das Wort des Evangeliums zuallererst. Oder du liest in seinem Wort und sagst: Oh, Herr, du berufst mich rauszugehen und anderen das Evangelium weiterzuerzählen. Das ist das Letzte, was ich tun will. Ich bin voll Menschenfurcht. Aber okay, auf dein Wort hin. Oder der Herr spricht zu dir und sagt: Ich möchte, dass du Schluss machst mit deinem nicht-christlichen Freund, mit deiner nicht-christlichen Freundin. Oder der Herr gibt dir irgendeinen Eindruck für deine Kindererziehung oder irgendeinen Bereich deines Lebens. Oder er spricht zu dir durch dein Gewissen und sagt: Ich möchte, dass du so und so um Vergebung bittest. Okay, ich habe ein Wort. Ich habe einen Ruf von Gott. Und dann das nächste ist: Bin ich gehorsam? Nächstes ist ein Schritt, ein Glaubensschritt, ein Gehorsamsschritt. Und du folgst und bist gehorsam hoffentlich. Und du machst mal einen Schritt in die Richtung. Und meistens findest du heraus: Okay, ach, das war gut, das war richtig. Manchmal findest du heraus: Ich habe mich verhört. War vielleicht doch nicht der Herr. Aber das ist okay. Wir brauchen keine Angst haben, Fehler zu machen. Du machst halt wieder einen Schritt zurück. Kein Problem. Aber Gott führt uns Schritt für Schritt. Erwarte nicht, dass Gott dir den ganzen Plan zeigt und alles. Nee, Gott sprach zu Abraham: Geht sie aus. Wohin, Herr? Nach Westen. Wohin? In ein Land, das ich dir zeigen werde. Kriegst die nächste Info, wenn du unterwegs bist. Wenn du den ersten Schritt gemacht hast und nicht vorher. Und so ist es auch in unserem Leben. Abraham, geh und bleib im Gespräch mit mir. Wir bleiben in Kontakt, okay? Und dann musst du erst einen Schritt machen. Und wenn du den ersten Schritt nicht machst, erwarte nicht, dass Gott dir große Offenbarungen und Berufungen und sonst was zeigt. Sei treu und gehorsam und ein Nachfolger in dem, was Gott dir schon gezeigt hat. Und dann sei offen. Bleib in Kontakt mit ihm. Und er wird dich weiterführen, Schritt für Schritt. So funktioniert das Leben im Glauben. Vierter Punkt, letzter Punkt, glaube ich. Darüber haben wir eigentlich schon gesprochen. Leben im Glauben erfordert immer Opfer. Es kostet. Versetzt euch in Abraham. Abraham ist 75 Jahre alt. Er ist etabliert in seiner Gesellschaft. Er ist reich. Er ist angesehen. Er hat alle Sicherheiten. Und dann spricht der Herr zu ihm und sagt, Abraham, geh und das alles zurück. Wohin? Geh einfach. Sage ich dir später. Wow. Es kostet, oder? Erster Preis sozusagen, den es kostet, ist, was werden meine Nachbarn sagen? Meine Familie, meine Freunde, die Schulkollegen, die Arbeitskollegen, Bingo-Club vielleicht für den Abraham. Was werden die sagen, wenn ich jetzt einfach zusammenpacke und losziehe? Was werden die sagen, wenn ich mich jetzt als Jesus-Nachfolger oute plötzlich? Wenn ich keine Antwort habe auf ihre Fragen nach dem Wohin und Warum und Was und Wie und vielleicht kennt ihr auch die Erfahrung. Ich persönlich habe Freunde verloren, als ich mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen, weil die wollten einen ganz anderen Lebensstil leben. Fanden mich plötzlich nicht mehr cool. Als ich nach Grünstadt umgezogen bin, Freunde, meine Eltern haben gesagt, wovon wirst du leben? Keine Ahnung. Wie wirst du mal eine Rente? Keine Ahnung. Wie willst du eine Familie erhalten? Keine Ahnung. Hey, findest du das eigentlich unverantwortlich? Nein. Nicht, wenn Gott gesprochen hat. Aber die Leute werden das nicht verstehen, wenn du Jesus nachfolgst. Und das ist ein Preis, den wir bezahlen müssen. Familie wird das nicht immer verstehen. Ich meine, wenn ich eine demokratische Familienentscheidung hier angefragt hätte, dann wäre ich heute nicht hier. Manchmal ist es einsam, wenn wir Gott nachfolgen. Wir können nicht immer alle glücklich machen mit unseren Entscheidungen. Betrifft dich natürlich besonders, wenn du ein Leiter bist, im Reich Gottes oder sonst wo. Wenn du Gott suchst, wenn du betest und Gott gibt dir eine Richtung und du sagst, okay Leute, die Richtung gehen wir, wird es manche geben, die sagen, hey, ist eine gute Idee, und dann wird es andere geben, die sagen, sind nicht glücklich damit. So ist das Leben. Du kannst es nicht allen recht machen. Find dich damit ab, lern damit zu leben. Fass den Entschluss in deinem Herzen, Herr, ich möchte dich glücklich machen und nicht Menschen glücklich machen. Und so, ihr könnt euch vorstellen, was die Leute gesagt haben, als der Abraham plötzlich seinen Umzugs-LKW hier vor seinem Zelt stehen hatte und sie ihm diese Fragen gestellt haben. Abraham, was ist los? Oh, ich ziehe aus. Oh, wohin? Oh, weiß ich noch nicht. Wie? Ja, hier, Gott ist mir erschienen. Nicht so diese Götzen, die wir anbeten, sondern der wahre Gott, der Schöpfer. Und hat gesagt, geh. Oh, krass. Haben wir sicher nicht verstanden. Es ist nicht einfach, seine Heimat zu verlassen, schon gar nicht für einen 75-Jährigen. Hier alle Freunde sind schon in der Rente, die lehnen sich zurück, die genießen ihren geregelten Lebensabend und Abraham, du willst umziehen? Was? Du willst so einen radikalen Schritt in deinem Leben machen? Und ich kenne Leute, die in dem Alter noch in die Mission gegangen sind. Ich kenne ein wunderbares altes Ehepaar, sie sind schon älter. Krass. Vor ein paar Wochen, vielleicht ist es schon Monate her, ist ein Calvary Chapel Pastor, auch so ein alter Knacki im Herrn, gestorben auf dem Missionseinsatz. War gerade am Predigen, hat Herzinfarkt bekommen. Was für ein cooler Weg, was für eine coole Art heimzugehen, oder? Für ihn zumindest, für die Familie, weiß ich nicht. Aber die Leute, die da im Gottesdienst saßen,
aber cool. Es fordert mich heraus.
Es gibt keine Rente im Reich Gottes. Rente kommt im Himmel. Sag nicht, ich bin zu alt, um noch im Glauben zu leben. Oder ich bin zu alt, dass Gott mich gebrauchen kann. Nein. Sag nicht, ich bin zu jung, wie der Jeremia gesagt hat. Sag nicht, ich bin zu alt. Sag einfach, hier bin ich ja. Hier bin ich. Und so, ruf seine Familie zu verlassen. Das hat gekostet, das ist schwer. Also besonders in der Zeit von Abraham, da war seine Stadt, seine Heimatstadt war alles und deine Familie war alles. Hm? Nicht? Die Jennifer, wir können es ein Stück weit nachempfinden. Gott hat mich als Missionar nach Grünstadt gerufen. Das heißt, jetzt bin ich eine Tagesreise mit dem Auto weg von meiner Familie. Für die Jennifer ist noch weiter. Gott hat die Jennifer an meine Seite gerufen. Sie ist jetzt eine Tagesreise mit dem Flugzeug von ihrer Familie entfernt. Aber trotzdem war es noch krasser für den Abraham. Er hatte damals kein Skype, da gab es keine Flugzeuge. Was die Reisezeit angeht, war er viel weiter entfernt von seiner Familie, als wir es von unserer Familie sind. Aber das ist ein Preis, den man für diese Berufung bezahlt. Oma und Opa sind weg, weit weg, kann nicht einfach mal vorbeikommen oder die Kinder mal abgeben. Auch für sie ist es genauso ein Preis, den sie bezahlen müssen. Sie sind ja da, wenn wir sie vielleicht mal brauchen würden. Wir sind ja da, wenn sie uns brauchen würden. Und dann gibt es so dumme Kleinigkeiten, so Dinge wie Sprache zum Beispiel. Also ich gebe mir die größte Mühe, meinen Kindern gescheit reden zu lernen, also ordentliches österreichisches Deutsch beizubringen. Ich rede wienerisch mit meinen Kindern, aber wisst ihr was, die reden wie ihr.
Praise God.
Und wenn wir nach Hause kommen, nach Österreich, haben wir alle einen deutschen Akzent. Und ich meine, für mich gibt sich das nach 2 Tagen, da rede ich wieder richtig Deutsch, ne? Aber meine Jungs, da gibt sich's nicht. Die reden immer so wie ihr. Oh. Und die haben vielleicht sogar einen deutschen Akzent in ihrem Englisch. Und wenn sie Jennifers Heimat besuchen, da zu Hause, dann klingen die wie Ausländer. Ich meine, wir sind Ausländer. Aber ich erinnere mich, einmal hat man so dieses Gespräch, so, ah. Jennifer gesagt hat, ey, das... Ah. Es wurmt mich irgendwie, ne? Wenn meine Kinder meine Sprache ja, mit Akzent sprechen. Und, ich meine, wir sind Ausländer, alle eigentlich. Wir sind nicht hier zu Hause in dieser Welt, das ist nicht unsere Heimat, wir sind Bürger des Himmels. Der Herr, das Reich Gottes ist unser Zuhause und deswegen wollen wir nicht hängen bleiben an unseren kulturellen Eigenheiten. Und das war dann letztendlich unsere Perspektive, wo wir gesagt haben, hey, ist doch alles egal. Wichtig ist, dass wir dort sind, wo Gott uns haben will. Dass wir in seinem Willen sind, in seinem Ruf sind. Und dann ist es gut. Und all diese irdischen Dinge sind nicht so wichtig. Wir sehen das an Abraham. Abraham erwartete nicht eine irdische Stadt, lesen wir im Neuen Testament, er erwartete die himmlische Stadt. Er hatte nicht eine irdische Perspektive, er hatte eine himmlische, geistliche, ewige Perspektive. Und das wollen wir auch haben. Also nur ein dummes, kleines Beispiel. Aber wir könnten alle solche Geschichten erzählen. Punkt ist, Nachfolge kostet etwas. Und wir werden das nächste Mal sehen, dass es dem Abraham schwer gefallen ist, seine Familie loszulassen. Von diesen 3 Dingen, die Gott ihm gesagt hat, zieh aus, zieh weg von deiner Familie, zieh in das Land Kana an. Von diesen 3 Dingen hat er nur eines getan. Er ist ausgezogen. Ist unterwegs hängen geblieben, hat seine Familie mitgenommen. Werden wir sehen. Wir werden so einige Durchhänger in seinem Glaubensleben sehen. Aber für heute machen wir ein bisschen früher Schluss, würde ich sagen. Es ist heiß. Nimm dir für heute den Punkt mit, Gott will dich segnen und er will dich zu einem Segen machen. Du bist gesegnet eigentlich schon in Jesus Christus. Er ist der Same Abrahams, er ist dieser Nachkomme, in dem alle Menschen gesegnet werden. Und wir lesen im Epheserbrief Kapitel 1, dass wir gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt, mit allem Segen, den Gott für dich hat, bist du gesegnet in Jesus Christus. In ihm darfst du ein Kind Gottes sein und in ihm darfst du auch ein Kind Abraham sein. Ich lese euch zum Abschluss nochmal aus dem Galaterbrief Kapitel 3 vor. Ab Vers 7, wer mitlesen will. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehen, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigt er dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, also die sich aus eigener Anstrengung hier vor Gott wohlgefällig machen wollen, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was in dem Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Und Leute, das schafft kein Mensch von uns, Gottes Gesetz perfekt zu halten. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, also auch zu uns, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Also dieser Segen Abrahams, diese Verheißung Abrahams, die gilt für dich. Und wir sind so reich beschenkte Menschen, dass wir Jesus kennen dürfen, dass wir als erlöste Menschen hier sein dürfen. Also lasst uns diese Herausforderung annehmen, seine Nachfolger zu sein. Und lasst uns diesen Segen ganz praktisch weitergeben. Leute, ihr seid gesegnet. Amen. Und ihr sollt ein Segen sein. Amen.
Amen.
Vater, danke für dein gutes Wort an diesem heißen Morgen. Danke, Vater, dass wir dieses Vorbild von Abraham haben. Auch mit all seinen Schwächen. Vater, danke, dass wir sehen dürfen in seinem Leben, dass du unheimlich gut bist. Dass du ein gnädiger, liebevoller, wunderbarer Gott bist. Und Herr, wir erkennen, dass du uns in ein Leben des Glaubens rufst. Gottvertrauen zu leben. Und Herr, du siehst, dass uns das immer wieder schwerfällt. Und so möchte ich einfach um deine Hilfe bitten und dass du uns in diese Berufung hineinführst. Herr, dass wir alles, unser ganzes Leben da auf diesem Altar lassen können, dass wir, wie es in Römer 12 heißt, ein lebendiges Opfer sein dürfen für dich. Dass wir deinen Willen prüfen mit unserem Leben, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und dass du ganz viel Ehre bekommst durch unsere Entscheidungen und unser Leben und unser Zeugnis. Füll uns dazu mit dir, stärke uns, rüst uns zu durch deinen Heiligen Geist. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Und dafür segne euch unser wunderbarer Gott. Wir singen noch ein Lied zum Abschluss.